Wir befinden uns hier im Heim von Professor Walter Veit in Südafrika und ich freue mich, dass es möglich geworden ist, Walter hier zu interviewen, zu fragen, die man mir mitgegeben hat auf dieser Flugreise hierher, wo man gesagt hat, diese Chance, ihn vor die Kamera zu bekommen, frag ihn bitte dies und dies und dies und dies und das. Fragen waren viele, ich habe die zusammengesammelt, wovon die meisten sich decken, wo ich also den Eindruck habe, da werden dann viele sich freuen, dass das beantwortet werden wird. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo es zunehmend unsicherer wird, sich auf diesem Planeten dermaßen viel zusammenbraut und keiner noch so gemächlich sich auf dem Sofa ausstrecken kann, sondern wir beginnen mehr und mehr zu ahnen, es wird schlagartig alles anders werden.
Ja.
Jetzt werden auch in den Kommunen, in den politischen Gemeinden Vorträge gehalten. Es könnte sein, dass ein längerer Stromausfall ist und bereiten Sie sich so und so drauf vor. Das sind jetzt so irdische Gegebenheiten, wo einfach Bequemlichkeiten dann wegfallen, die unser Leben völlig durcheinander bringen werden. Aber was ist, wenn der Sturm losbricht, wo es dann um alles geht? Also wie bereite ich mich auf diese stürmischen Zeiten, die da jetzt vor uns sind, am besten vor? Ja, wir wissen, es wäre gut, aufs Land zu ziehen und dies und jenes anzubauen, um hier nicht abhängig zu sein von Supermärkten. Aber das sind alles Teilaspekte. Aber das ganz große, runde Bild, was ist da jetzt wirklich entscheidend? Und worauf kommt es letztlich an, dass ich jetzt ein paar Monate noch länger überlebe, wenn es dies und das nicht mehr gibt? Aber der Tod kommt ja doch irgendwann zu jedem von uns. Wie bereite ich mich auf das Wichtigste vor, was es in diesem Leben gibt?
Es gibt ja diese Geschichte in der Bibel, wo Jerusalem belagert wird. Und der König, Hiskia, der hat alles getan, was er tun konnte, um sich vorzubereiten auf diese Belagerung.
Ja, wir hören da, die Mauern hat er verstärkt, die Wasserleitung hat er entsprechend umpositioniert, um Vorräte zu haben und unabhängiger zu werden,
damit ja, ich die nicht abschneiden. Ich war in dieser Wasserleitung, ich bin da durchgegangen. Das ist eigentlich genial gemacht, auch für heutige Verhältnisse, wie die sich da diesen Tunnel gebaut haben durch dieses Gebirge, um das Wasser umzuleiten, ist schon sonderlich, ne? Also er hat schon was getan, aber er konnte nicht diese Macht überwinden, die auf ihn zukam.
Es war einfach zu überwältigend.
Zu überwältigend. Also die Lehre, die man daraus bekommt, ist, tue, was dir möglich ist und dann überlasse die Konsequenzen Gott. Und somit wissen wir, dass Dinge auf uns zukommen können. Jetzt, ich kann verstehen, dass die Europäer ein bisschen Angst haben für einen vollen Stromausfall.
Ja, weil das für uns neue Gegebenheiten sind, was wir so noch nicht kennen.
Für uns hier in Südafrika ist das eine allgemeine Geschichte. Wir haben hier etwas, was sie Load Shedding nennen. Denn die Kraftzentralen sind so veraltet, dass sie ausfallen und dann wird nicht genug Strom gezeugt. Und natürlich haben wir auch die grüne Welle. Das Interessante ist, die Steinkohle wird exportiert in zigtausend Tonnen wert täglich nach China.
Von Südafrika weg.
Ja, wir dürfen es nicht verbrennen, aber die dürfen. Das ist so doof. Und bei uns fällt der Strom fast täglich aus.
Obwohl Steinkohle und Hülle und Fülle zur Verfügung stehen würde.
Absolut, aber die kann oft nicht geliefert werden. Und wenn sie geliefert werden kann, dann funktioniert das Kraftwerk nicht.
Das ganze Verbrennungssystem.
Ja, und somit haben wir diese Probleme. Und manchmal ist es schlimmer, manchmal ist es weniger schlimm. Manchmal kann der Strom bis zu 12 Stunden am Tag ausfallen.
12 Stunden?
Ja. Und meist natürlich gerade in der Zeit, wo man ihn am meisten nötig hat. Also früh morgens, wenn man aufsteht, ist es dunkel, und spät abends, wenn man kochen muss oder von der Arbeit nach Hause kommt, gibt es keinen Strom.
Also wenn ihr hört, dass wir Europäer zittern vor einem Stromausfall, das belächelt ihr nur.
Ja, das belächelt wir.
Das ist bei euch eine Regelmäßigkeit.
Absolut. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man eben wie der König eine Vorbereitung machen. Jetzt, wenn das ständig der Fall ist, dann könnten wir ja hier uns gar nicht unterhalten, wenn es dunkel wird. Also wir haben schon Solarkraft in unseren Häusern. Sehr viele Menschen haben das. Oder wir haben Generators, die Kraft erzeugen. Und die Geschäfte, die sich leisten können, die haben das auch. Und die anderen müssen eben sich zurechtfinden ohne Strom. Und das ist nicht einfach. Die ganze Ökonomie leidet darunter. Und man wundert sich manchmal, ob das eine geplante Sache ist oder ob das wirklich eine Zufallssache ist oder wie geht das, wie läuft das. Und wenn man das hört, dass in der Welt das Gleiche geschieht in anderen Ländern und dass es droht in der ersten Welt, dann, dann wundert man sich, ist das eine Planung? Und was, wenn es zu einer Situation kommt, wo der Strom total ausfällt, wegen irgendeiner Störung, die menschlich oder übermenschlich geschieht.
Und das in einem riesigen, flächendeckenden Ausmaß.
Richtig. Also die Medien reden ständig darüber. Dann wird die Menschheit gewohnt an die Sache und denkt, es kommt sowieso.
Ein gewisser Gewöhnungseffekt setzt
ja,
ein.
Ja, genau. Und dann, wenn es passiert, ja, wir haben es ja erwartet. Und wer leidet am meisten unter diesen Bedingungen? Das ist die Mittelschicht. Und wenn die Mittelschicht verschwindet, dann sind wir wieder beim Mittelalter. Und dieses mittelalterliche System ist ein System, das vielen gefällt. Denn dann haben sie die Macht in der Hand und können tun, was sie wollen.
Das heißt, eine kleine, dünne Oberschicht beherrscht die Masse.
Richtig. Und der Wille der Oberschicht soll der Wille der ganzen Menschheit werden. Und weil sie bedürftig sind, werden sie sich dann einiges erlauben lassen. Und was, wenn die ganze Ökonomie zusammenkracht und die Lösung für dieses Problem ein einzigartiges Einkommen für alle wird, so wie sie es ja auch schon planen, dann braucht man ja gar nicht arbeiten, um ein Einkommen zu bekommen, denn jeder bekommt ja genau das Gleiche. Aber wenn dieses Einkommen geknüpft ist an ein bestimmtes Verhalten?
Bedingungen dafür gestellt werden.
Ja. Und wenn man sich nicht fügt, dann gibt es erst Einschränkungen. So wie es jetzt auch in China ist. Man bekommt Punkte für das Verhalten oder Punkte entfernt für ein Fehlverhalten. Und die gleiche Technik existiert natürlich in der westlichen Welt noch viel mehr als in China. Also ist das etwas, worauf die Welt sich vorbereitet? dann hat man ja die Macht in der Hand und kann entschließen, was die Menschheit denken muss. Und wenn da dann entschlossen wird, um eine bestimmte Ideologie zu erzwingen, die vielleicht kontra der Bibel ist, dann kommt es zu einer moralischen Wahl. Entweder man nimmt dieses Mahlzeichen an oder man verlässt sich auf das Wort Gottes. Denn wenn wir da in Offenbarung lesen, was die Konsequenzen sind,
dass man weder kaufen noch verkaufen kann,
ja,
wenn man nicht hier sich fügt.
Oder noch schlimmer, dass die Todesstrafe kommt, wenn man sich nicht fügt. Aber wenn man die Konsequenzen von Gottes Seite liest, dann sind sie genau die gleichen. Jetzt nicht kaufen und verkaufen, aber die Todesstrafe. Also in Englisch sagt man, one is between a rock and a hard place. Du kannst nicht nach links ausweichen und du kannst nicht nach rechts ausweichen. Und du kannst keinen Kompromiss machen.
Willst du verdursten oder verhungern?
Richtig. Denn ob du reich bist oder ob du arm bist, die Behandlung ist die gleiche nach Prophezeiung. Also es geht um eine moralische Wahl und der Mensch muss diese Wahl machen, ob er will oder nicht. Er kann nicht neutral bleiben. Er kann nicht Schweiz zerspielen. Er muss eine Wahl machen. Martin Luther hat gesagt, zwischen Satan und Christus gibt es keinen Frieden. Und wenn wir Frieden schaffen wollen zwischen Satan und Christus und stellen uns zwischen beide, dann werden wir zermalmt. Also wähle einen, stell dich hinter ihn und hoffe, dass der siegt.
Jetzt wäre günstig zu wissen, was ist jetzt die richtige Seite für den Endsieg?
Das wäre wichtig zu wissen, wer gewinnt diesen Kampf? Denn die okkulte Welt glaubt, dass die dunkle Macht siegt, denn sie sieht die dunkle Macht als die Macht des Lichtes. Er heißt ja Luzifer, er ist ja ein Lichtbringer, nicht eine Dunkelheit. Aber er heißt auch Satan.
Der Durcheinanderbringer.
Ja, und in der okkulten Welt gibt es ja dieses Yin-Yang-Denken, dass man beides ist. Gleichzeitig gut und gleichzeitig schlecht. Das Interessante ist, es ist auch ein biblisches Denken in einem gewissen Sinne. Wir können gut sein, wenn wir gedeckt sind durch die Gerechtigkeit Christi, obwohl wir ein gefallenes Wesen sind. Aber in dieser Ideologie der okkulten Welt ist man entweder ein Satansanbeter oder ein Luziferanbeter, aber das ist ein Ganzes. Und darum kann man ja verstehen, warum nicht nur noble Menschen, die Philanthropen sind und viel Geld geben für, was weiß ich, Kinderheime und so weiter, als Ritter geschlagen werden können, aber auch Rock Spieler, die sich ganz offen an Satan unterstellen, auch als Ritter geschlagen werden können durch das gleiche System. Also dieser Kampf zwischen Gut und Böse, der ist ständig am Gange.
Und strebt einem einen Höhepunkt zu.
Ja, und die Frage ist, wie weiß ich, wer gewinnt? Das ist doch eine wichtige Frage.
Ja, weil das würden ja so viele bei einem Fußballspiel, wenn sie Wetten abschließen, schon so gern wissen. Da geht es nur um eine kleine Ziffer.
Ja.
Aber da geht es um alles.
Wer gewinnt? Jetzt, wir haben das Wort. Hier auf dem Tisch hier vor uns liegt eine alte Lutherbibel. Und die hat mir mal jemand geschenkt. Sie hat ein paar zerrissene Seiten und ist schon sehr alt. Und ich möchte dich mal fragen, du kommst ja auch aus einem Hintergrund, wo du als Prediger tätig warst. In der Weltgeschichte gab es einen Kampf gegen dieses Wort?
Ständig.
Ständig.
Die ganze Zeit hindurch.
Und gab es Todesstrafen, wenn du dieses Wort besaßt?
Das war höchst gefährlich.
Höchst gefährlich, ne? Du hast mir eine Geschichte erzählt von diesen Bibeln, wo das erste Blatt rausgerissen wird. Könntest du diese Geschichte mal erzählen?
Also es war ja ganz, ganz gefährlich, eine Bibel zu besitzen. Und die feindliche Macht, sprich die römisch-katholische Kirche, hat ja mit allen Mitteln versucht, solche Druckwerke, sprich Bibeln, auszurotten.
Genau.
Und jetzt sandte man eben Spione, Späher in die Häuser, solche Häscher, die da schauen, finden wir irgendwo so etwas und dann verbrennen wir die Bibel und den Besitzer gleich mit dazu. Jetzt waren aber diese Helfershelfer natürlich nicht immer alle so optimal ausgebildet, oft nicht einmal des Lesens und Schreibens wirklich kundig. Jetzt bekamen die so einen Crashkurs, so eine ganz kurze Einschulung, dass sie erkennen können, ob bei einem Buch, denn Bücher gibt es ja viele, vorne steht die Bibel, die Heilige Schrift. Das konnten sie erkennen. Mehr konnten sie nicht lesen. Und jetzt haben aber die, die eine Bibel besaßen, dem so entgegengewirkt, dass sie die erste Seite, wo das drauf stand, die Bibel, die ganze Heilige Schrift, die Seite rausgerissen haben. Und jetzt kommt so ein Häscher, schlägt eine Bibel auf, lesen kann er ja nicht, schlägt die erste Seite auf. Und wenn jetzt die erste Seite fehlt, hat er das wichtigste Orientierungsblatt nicht vor sich, kann nichts lesen von Bibel oder Heiliger Schrift, sagt, aha, ja, das Buch ist harmlos, das können die behalten. So dumm waren die also letztlich. Und darum kommt es vor, dass viele dieser alten Bibeln ohne diese erste Seite da sind. Und man fragt sich, wieso ist das so? Alles ist intakt, nur die erste Seite fehlt, okay, um eben das Ganze zu retten.
Aber die Tatsache ist, obwohl es so einen heftigen Krieg gegen diese Bibel gab, existiert sie heute immer noch.
Wie man bei diesem alten Exemplar sieht.
Genau. Und das Interessante ist, es gibt jetzt mehr Bibel als je zuvor. Also was ist die Taktik des Feindes? Wie bekämpft er denn die Bibel heutzutage?
Wenn man die Anzahl nicht mehr verringern kann, was könnte man sonst noch tun?
Genau. Man macht sie lächerlich. Und man gebraucht die sogenannte Wissenschaft, um sie lächerlich zu machen. Ich war ja ein Professor der Zoologie und war auch Evolutionist. Und für mich war das das lächerlichste Buch, das es je gab. Denn die ganze Geschichte von Anfang an war ja lächerlich. Von einer Schöpfung in 6 Tagen. Und als ich dann endlich erkannt habe, dass vieles in dieser Bibel, vor allem das Prophetische, so genau richtig war und so unumstößlich war, dass meine Ideologie total vernichtet wurde, zum Beispiel durch Daniel 7 oder Daniel 2 oder Daniel 8 und 9. Und diese Voraussagungen, wie genau geschichtlich vorhergesagt wurde, was passieren würde in dieser Welt, und dann die Übertragung von Daniel bis auf Offenbarung und die Erweiterung und die Erläuterung.
Und wie diese Dinge dann eingetroffen sind.
Da war dieses Buch nicht für mich ein Märchenbuch, sondern etwas ganz Besonderes. Wie soll es dann anfangen mit einer Lüge? Wie soll das erste Kapitel eine Lüge sein? Und so habe ich mich vertieft in das erste Kapitel und in meinen biologischen, evolutionistischen, geologischen Ansichten und die Welt von einer neuen, von einem neuen Blick betrachtet.
Neue Perspektive.
Neue Perspektive, eine andere Brille aufgesetzt. Und festgestellt, dass das, was wir in den Steinen lesen können, kann ja auch anders gelesen werden. Wenn ich meinen Hund, der tot ist, in meinem Garten begrabe, wird das Gestein oder der Sand, in dem ich den Hund begrabe, jetzt so alt wie der Hund, den ich jetzt gerade begraben habe? Die Antwort ist nein. Der Sand ist wesentlich älter als der Hund, den ich begraben habe. Also in der Paläontologie ist das Gestein so alt wie die Fossilie, die sich da drin befindet. Ich will jetzt keine Evolutionslehre hier geben, aber das Interessante ist, nach einem Studium von dem, was man geologisch und biologisch und paläontologisch da draußen sieht, bin ich zu der Ansicht gekommen, dass das ist Katastrophengeologie. Denn es gibt ja zigtausende Tiere, die in Richtungen gewaschen wurden, aber es gab nie eine Sintflut.
Angeblich.
Angeblich, aber alles liegt in einem Wassergrab. Und wenn man das jetzt erstmal so betrachtet, dann gibt es natürlich neue Fragen. Und wenn die Fragen dann beantwortet werden, zum Beispiel radiometrische Datierung, das ist ja noch eine Methode. Aber man muss natürlich verschiedene Annahmen machen. Und das ist, dass es immer ein geschlossenes System war, dass da nie etwas von außen reinkam und nichts von innen rauskam. Und so viele Annahmen, dass die Uhr gar nicht funktionieren kann. Denn wenn ich eine Uhr habe, so wie meine Uhr hier, und die wäre eine Stoppuhr, wie sagt man da in Deutsch?
Ja, genau so.
Sagt man das, eine Stoppuhr. Und ich möchte wissen, wie lange habe ich jetzt geredet, dann müsste ich den drücken können. Und dann haben wir einen Anfangspunkt. Und dann kann ich schauen am Ende, durch ihn wieder zu drücken, wie lange habe ich jetzt geredet. Aber wo ist dieser Punkt, wo du drücken kannst? Das ist rein eine Annahme. Also endgültig kam ich zu dem Entschluss, lange Rede, kurzen Sinn, dass das erste Buch auch keine Fantasie ist. Genau wie die Prophezeiungen keine Fantasie sind. Und die Geschichten, die so oft bestritten werden, werden bestätigt durch die Schriften auf Steinen in der Archäologie. Und Könige, die nie existiert haben nach Wissenschaft, werden da aus dem Sand rausgegraben und da steht der Name mit Jahr und Titel drauf, damit man bekennen muss, die einzigste Quelle, die das nannte, war dieses Buch. Und somit wurde das Buch für mich eine Erleuchtung. Und ich konnte das ganze Buch mit neuen Augen lesen. Aber es ist ja nicht nur ein Buch der Herkunft. Es ist ja nicht nur ein Buch der politischen Geschehen in der Welt. Es ist ja auch ein Heilsbuch, ist es nicht? Es hat ja eine Heilsgeschichte drin. Und
dadurch bekommt es noch eine ganz andere Dimension.
Ja, und dann ist diese Heilsgeschichte, und das ist für mich was ganz sonderlich, in typologischen Ereignissen verzwickt. Mit anderen Worten, man kann die Heilsgeschichte in den Leben, in dem Leben von Menschen, die wirklich gelebt haben, wiedererleben. Zum Beispiel Abraham und Isaak. ja, wo kommt denn das Opfer her? Wieso bringst du mich auf diesen Berg? Und dieser Berg ist genau der gleiche, wo später ein anderer gekreuzigt wurde. Und oben auf dem Berg, ja, hier ist das Holz. Wo war denn das Holz? Es war auf dem Rücken Isaaks. Er hat es da hochgetragen. Gibt es einen Antitypus dafür? Auf dem gleichen Hügel hat irgendeiner ein Holz da hochgetragen.
Es ist unglaublich.
Und dann
das Jahrtausende vorher.
Tausende Jahre vorher. Und dann die Aussage, Gott wird das Opfer
sicher sehen,
selbst geben. Und dann ist da dieser Bock im Busch, ein Ersatz. Und das ist eine Typologie. Aber das ist eine Typologie verwickelt in einer Geschichte, die tatsächlich geschrieben wurde, Jahrhunderte vor dem Antitypus. Also sie kann nicht nach dem Ereignis hinzugefügt worden war, denn sie stand ja da und jeder konnte sie lesen. Und so haben wir dieses typologische verzwickt in dem ganzen Buch. Und dann haben wir den Schlüssel für diese Typologie im Neuen Testament. Genau wie Daniel, der Ansatz ist für ein Verständnis von dem Buch Offenbarung. Denn wenn du Daniel 7 liest, da waren alle diese Tiere. Und diese Tiere hatten bestimmte Anzahl Köpfe. Und das eine sah aus wie ein Löwe und das andere sah aus wie ein Bär und das andere sah aus wie ein Leopard und das andere war ein schreckliches Tier. Und da waren 10 Hörner. Dann geht man nach Offenbarung, dann liest man von einem Konglomerattier, ein zusammengeflicktes Tier, das hat die gleichen Eigenschaften, die Eigenschaften des Löwen, des Bären, des Leoparden und hat 10 Hörner. Und in Daniel 7 liest du, dass zwischen den 10 kommt ein anderes hervor und das wird Gott lästern und sein Gesetz ändern. Und dann liest man in Offenbarung, dass dieses Tier mit den 10 Hörnern lästert Gott. Und dann versteht man, dass die Eigenschaften, die erklärt werden da, die natürlich zusammenhängen mit dem babylonischen Reich, mit dem medoperdischen Reich, mit dem griechischen Reich und mit dem römischen Reich, alle diese Eigenschaften werden in diesem politisch-religiösen System beschrieben in Offenbarung 13 gegenwärtig sein. Es werden also babylonische Lehren gelehrt in diesem System. Denn es redet ja mit dem Mund des Löwen. Es steht auf den Füßen von einem Bär. Also das, worauf es steht, das System, worauf es aufgebaut ist, ist ein medopersisches System, ein Mithraia-System. Aber die Philosophie, der Leib, wird griechisch sein, Leoparde. Eine griechische Philosophie anstatt von einer Heilsphilosophie. Und dann gibt es 10 Hörner. Die hatte man ja auch in Daniel. Und das waren die europäischen Reiche. Und zwischen denen kommt ein kleines Horn hervor, das lästerlich ist und Gottes Gesetz geändert. Das ist schon einzigartig, wenn du das studierst. Und ich habe noch gehört zu dem System. Ich wurde ja getauft in diesem System, obwohl ich später ein Atheist wurde. Dann stehen dir die Haare zu Berge. Dann liest man erst mal ein bisschen weiter und fragt sich, was hat die Reformation gelehrt?
Was haben die entdeckt?
Was haben die entdeckt? Und dann merkt man, die haben das Gleiche entdeckt. Die haben das gelehrt. die waren bereit zu sterben, eher als es aufzugeben. Und sie sind gestorben, zigtausende. Sie sind gefoltert worden. Sie wurden verbrannt, sie wurden gehetzt. Die Kinder wurden aus den Leibern rausgeschnitten. Die Kinderköpfe wurden an die Steinwand zerschmettert.
Man hat, Kinder also von an den Spießen weitergegeben.
Ja?
Von den Soldaten.
Es hat es was gekostet. Und dann fragt man sich die Frage, was ist so wertvoll, dass man bereit ist, um so viel zu bezahlen dafür, sogar das eigene Leben dafür zu bezahlen. Und wenn man liest, wie die Menschen gefoltert wurden, wie sie endgültig verbrannt wurden und wie sie Gott lobten, derweil diese Dinge geschahen, dann merkt man, dass da eine Wucht drin ist, die die Menschheit irgendwie nicht mehr erkennt, weil sie nicht mehr wortfest ist.
Da möchte ich jetzt kurz einhaken. Ich habe in meinem Studium, um Lehrer zu werden, noch zusätzlich, weil ich damals noch Protestant war, die Ausbildung zum evangelischen Religionslehrer gemacht. Und bei dieser Ausbildung ging es auch um die biblischen Bücher. Und dann war das eine Prüfungsfrage, na, wer hat denn den zweiten Petrusbrief geschrieben? Dachte ich mir, das ist aber sehr einfach. Es steht ja am Anfang, wer es geschrieben hat.
Ne? Petrus hat ihn geschrieben, na, das steht ja da, ja.
Und dann klappt der mein Studienbuch zu, gibt mir keine Note, sagt, kommen Sie wieder, wenn Sie das besser gelernt haben.
Aha.
Ich sollte nämlich sagen, jeder andere kann es geschrieben haben, nur nicht der Petrus.
Nur nicht der Petrus.
Und jetzt merkt man, wie der Feind arbeitet in der unsichtbaren Welt. Zuerst versucht er, das Buch zu vernichten, die Heilige Schrift. Und wenn das nicht geht, dann versucht er, am Inhalt so herumzukritteln, dass du dir denkst, na ja, da ist ja alles miteinander nicht der Rede wert, dass ich das überhaupt lese, wenn genau. Alles so unsicher ist.
Genau so, wie sie sagen, Daniel hat nicht das Buch geschrieben, sondern hat das Buch nach den Ereignissen geschrieben. Das einzige Problem damit, wenn du das auch sagen willst, das Alte Testament war ja fertig zur Zeit Jesu. Im Gegenteil, es war fertig lange vor der Zeit Jesu.
Und er hat daraus zitiert.
Ja, und das Buch war da drin. Und Jesus sagt, lies, was der Prophet Daniel sagt. Und der Prophet Daniel sagt nur nicht nur, wann Jesus geboren wird, wann er sterben wird, was mit dem Volk passieren wird, sondern er erklärt, was passiert bis zum Ende der Welt. Aber er hat es nach den Ereignissen geschrieben. Das ist schon erstmal vollkommen verblödet. Also versucht man wenigstens einen Teil des Buches in ein Zeitalter zu versetzen nach Ereignissen.
Weil man eben nicht möchte, dass der Mensch sich vorbereitet,
genau,
auf den großen Sturm.
Und dann findet man in Höhlen Schriften und man liest diese Schriften und findet da ein Stückchen von dem Buch Daniel. Und dieses Stückchen von dem Buch Daniel ist gerade eben das Stückchen, wo es vom Hebräischen ins Aramäische übergeht. Und der Dialekt, der da ist, dieser Dialekt im Aramäischen, der kommt von dem Zeitalter der Medo-Perser. Also hat Daniel doch das Buch geschrieben. Und zwar zu diesem Zeitpunkt, wo die Medo-Perser gerade anfingen zu regieren. Dann hat er das Buch geschrieben, denn es war in diesem Dialekt. Und wie weiß man, dass dieser Dialekt sich geändert hat? Denn Jesus hat ja auch Aramäisch gesprochen und er spricht in einem modernen Dialekt. Am Kreuz zum Beispiel. Und so wird immer wieder bestätigt, dass die Kritiker, die jagen hinter dem Wind her. Und wenn sie sich gerade überzeugt haben, dass sie endlich die Antwort haben, dann kommt so ein einfaches Stückchen aus irgendeiner Höhle und einem Fass und vernichtet ihre Theorie.
Und wischt damit alles hinweg, genau. Was sie sich so mühsam aufgebaut haben.
Genau. Also das ist dann der wichtige Punkt. Hier liegt die Geschichte des Heils.
Das heißt,
und wenn, der Zukunft.
Wenn wir jetzt uns fragen, wenn darin die Geschichte des Heils und der Zukunft liegt, wie bereite ich mich dann am besten auf diese Zukunft vor?
Das Interessante ist, wenn wir lesen, was Jesus sagt über sein Kommen. Für die meisten Leute wird es eine Dieb in der Nacht Erscheinung sein.
Nämlich total überraschend.
Total überraschend, das haben wir aber nicht erwartet. Aber dann wird auch gesagt, aber ihr solltet nicht überrascht sein, es sollte nicht ein Dieb in der Nacht sein. Denn ihr habt ja ein bestimmtes Wissen. Wo kommt dieses Wissen her? Aus der Bibel. Also wenn wir die Bibel studieren und wir wissen, was auf uns zukommt, weil es uns ja erklärt wird, und wenn wir wollen, ist es nicht ein Raten, das ist nicht eine Nostradamus-Geschichte, wo wir uns etwas herzaubern müssen oder erdenken müssen, sondern das ist eine feste Realität, wo ein Bild in der Bibel eine genaue Beschreibung bekommt auf einer anderen Stelle, damit man nicht raten muss, was das heißt, sondern genau weiß, was das heißt. Diese 10 Hörner sind 10 Königreiche, die aus Rom entstehen werden. Das sind also nicht Fußballmannschaften, wie sich manche das erdenken, sondern das sind Königreiche. Und zwischen ihnen wird ein anderer kommen, der mehr Macht ausübt als die. Und der wird es für eine bestimmte prophetische Zeit tun. Und wenn das genau so zutrifft, dann ist das nicht Raten, sondern prophetische Auslegung aufgrund biblischer Fakten. Und so haben die Reformatoren die Bibel gelesen und studiert. Und so sollten wir sie studieren. Aber heutzutage wird dieses Wissen dieser Reformatoren für die Gemütlichkeit der Einheit zum Fenster rausgeschmissen. Und Wahrheit wird jetzt Unwahrheit. Und man entschuldigt sich für die Wahrheit und kehrt zurück zur Mutter. Und das ist ein gewaltiges Problem. Denn die Lehren, die Gott der Menschheit gegeben hat, werden verachtet, werden beiseite gelegt, werden lächerlich gemacht oder werden umgebaut auf Unsinn. Wenn ein Antichrist ganz deutlich dargestellt wird, biblisch fundiert, dann wird ein anderer herbeigebracht. Und dieser andere soll entweder in der griechischen Zeit existiert haben oder soll irgendwann mal kommen, wenn das Christentum gar nicht mehr hier ist, sondern entrückt ist. Also wenn er nicht jetzt da ist, weil er in der griechischen Zeit existierte, dann brauche ich mich nicht um ihn kümmern. Und wenn er erst kommt, wenn ich schon entrückt bin, dann brauche ich mich auch nicht um ihn kümmern. Und er kann lustig tun, was er will, und keiner beachtet ihn und sieht, was er macht, obwohl es genau geschrieben ist, was er tun wird und wie er es tun wird. Weil die Menschheit hat selber Schuld. Und wer am meisten Schuld hat, sind die Prediger, die Lüge schlucken und die Wahrheit zum Fenster rausschmeißen.
Und das Volk verführen.
Und das Volk verführen.
Darum sagt hier Jesus in diesem wichtigen Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wo es um die Endzeit geht, in Kapitel 24, ist gewissermaßen seine Einleitung: Seht zu, dass euch niemand verführe.
Ja.
Als die Jünger wissen wollen, was kommt da und wie und was und wann.
Genau.
Ist das seine erste Aussage? Heißt, wenn ich das jetzt von dir zusammenfasse, zuerst hat man versucht, das alles zu vernichten.
Aber es steht noch. Man hat es nicht geschafft. Und dann hat man es vermehrt in verschiedenen Unterlagen mit allerhand Veränderungen drin. Oder man hat es wissenschaftlich lächerlich versucht zu machen. Aber die Pforten der Hölle werden nicht siegen gegen dieses Buch.
Darum sind wir gut beraten, uns so vorzubereiten, dass wir dieses Zeitfenster, das uns noch zur Verfügung steht und von dem wir nicht wissen, wie lang das noch ist, dass wir dieses Zeitfenster nutzen, um diese kostbaren Wahrheiten aufzusaugen. Denn die werden uns dann, wenn das jetzt über uns in großem Ausmaß sehr bald hereinbrechen wird, den festen Boden geben.
Genau.
Da durchzustehen.
Sonst, wenn der Sturm kommt, verschwindet das Haus.